Ja, der Trail erreicht neue Höhen mit New Hampshire. Wir kommen in die White Mountains und ich habe meine erste Bärenbegegnung. Das Ganze ist wirklich, also dieser Start hat wirklich nichts übrig gelassen von mir am Ende. Ihr werdet in dieser Folge hören, warum und wie das Ganze vonstatten ging. Ich wünsche euch viel Spaß damit.
Im Zelt. Ein Podcast von unterwegs. Mit Sam.
Hallo, hallo, willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder da seid nach den Weihnachtsfeiertagen. Ich hoffe, ihr habt die gut und glücklich und zufrieden mit Familien und Freunden verbracht und seid bereit für das neue Jahr, für Silvester. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das neue Jahr. Das wird sehr anders werden als das letzte. Das letzte war ja auch heftig. Also 6 Monate draußen auf dem Trail sein. Also ich habe ja fast das halbe Jahr draußen verbracht. Das wird jetzt im nächsten Jahr erstmal nicht der Fall sein. Also ich werde auf jeden Fall viele kleine Wanderungen wieder machen. Aber vor allem wird es ein Jahr, wo ich auch mal in die Arbeitswelt starten werde, wo ich meine Masterarbeit zu Ende schreiben will oder ja überhaupt den zweiten Master beenden werde. Das heißt, es geht dann final aus dem Unileben raus, aus dem Studentenleben und ja, die Reisekasse neu auffüllen für neue Abenteuer. Aber ich muss sagen, ich bin auch nicht traurig deswegen oder so. Also ich freue mich da eher drauf, weil nach jedem Yang muss auch wieder ein Yin kommen und nach jeder aufregenden, abenteuerlichen Periode ist dann auch die Routine des Alltags tatsächlich was sehr Schönes, wo man auch wieder dem einiges abgewinnen kann. Und also bevor es soweit ist, jetzt mit dem neuen Rutsch gibt es erstmal diese Folge und ich freue mich, euch von New Hampshire zu berichten. Ja, also ich muss sagen, das war auf jeden Fall mit Abstand der härteste Start. Also der härteste Start in Bezug auf Höhenmeter, in Bezug auf, was wir da leisten mussten. Und ich glaube, das lag vor allem daran, dass man mental und körperlich einfach schon zu nichts mehr in der Lage war. Also die Batterien waren wirklich sowas von leer. Ich habe es ja schon in Vermont erwähnt, also da hat es schon angefangen, dass man einfach irgendwie gar nichts mehr im Tank hatte. Aber in New Hampshire war das wirklich der absolute Tiefpunkt, mein absoluter Tiefpunkt, mein absoluter mentaler Tiefpunkt. Also ich glaube, ich war seit Jahren nicht mehr so mental down wie an diesem einen Tag in New Hampshire. Und da ging einiges ab, muss ich sagen. Ich bin gespannt, euch jetzt davon zu berichten und mal schauen, wie das so rückblickend sich alles verhalten hat in diesem Start. Allgemein geht der Appalachian Trail auf 160,9 Meilen durch New Hampshire, also knapp 10 Meilen mehr als durch Vermont. Insgesamt eher einer der mittellangen Staaten, also länger auf jeden Fall als Massachusetts, Connecticut und diese ganzen kleinen Staaten. Aber eben auch bei weitem nicht so weit wie dann Maine, der letzte Start. Also Maine waren knapp 300 Meilen, ein bisschen darunter. Und das Schwierige an New Hampshire war vor allem, dass wir die sogenannten White Mountains, wir haben die auch Whites abgekürzt, zu bewältigen hatten. Und dieser Abschnitt war der Abschnitt, wo man wirklich die geringsten Meilen eigentlich auf dem ganzen Trail gemacht hat. Also selbst am Anfang, vielleicht am Anfang noch in Georgia, je nachdem, wie fit man da war, wenn man gestartet hat. Aber in den Whites war es eben so, wenn man da 10 Meilen geschafft hat, war es ein guter Tag. Und davor waren die meisten Hiker ja schon bei, locker 20 Meilen pro Tag. Was aber da zu dem Zeitpunkt halt nicht mehr machbar war, alleine wegen der Steigung. Das war halt einfach wirklich nicht zu schaffen. Sehr alpin, sehr schwieriges Gelände, sehr viel Gekraxel, sehr viele Geröllfelder, aber auch die schönsten Aussichten eigentlich mit auf dem gesamten Trail. Also wenn das Wetter gepasst hat. Also die Whites waren zudem auch, also deswegen auch White Mountains, weil die sehr oft halt in den Wolken drin waren, weil sie eben so hoch waren im Vergleich zu dem, was da so drumherum war. Und sehr wechselhaftes Wetter. Sehr gefährlich auch teilweise, wenn man da in irgendwie eine Schneefront oder ein Unwetter gerät, über der Baumgrenze. Also man hat sich sehr oft auch über der Baumgrenze aufgehalten. Dementsprechend war es oft auch so, dass man als Hiker in den Whites teilweise auch ein paar Tage erstmal aussetzen musste, bevor man sicher weiter wandern konnte. Die Whites sind auch der einzige Abschnitt auf dem Appalachian Trail, wo es sowas wie, Hütten gibt im Sinne dieser Alpenhütten, die man jetzt vielleicht kennt, wenn man schon mal in den Alpen war, also wo man auch ein bisschen was zu essen bekommt, so eine bewirtschaftete Hütte halt. Der Unterschied zu den Alpenhütten war vor allem, dass diese Hütten in den Whites das, ich weiß nicht, Zehnfache gekostet haben. Also so eine Alpenhütte, meiner Erfahrung nach, kommt man da locker unter 20 Euro unter für einen Lagerplatz oder ein Bett oder so teilweise. Also teilweise kosten die Hütten ja nur 15 Euro vielleicht. Eine Hütte in den White Mountains hat sich so bei 150 Dollar bewegt und das war dann ein vergünstigter Preis für die Thru-Hiker. Also sagen wir mal so, diese Hütten waren nett als Pausenpunkt, um sich mal eine Suppe zu gönnen oder sowas, aber ansonsten zum Übernachten eigentlich fast aus dem Budget für die meisten. Aber auf jeden Fall ein spannendes Feature in den Whites. Und ja, sagen wir mal so, die meisten Leute hatten zu dem Zeitpunkt auch deutlich Bammel vor den Whites, weil niemand wusste, okay, wie schnagen wir uns? Können wir die 10 Meilen schaffen? Schaffen wir vielleicht nur 8? Bringt das unseren ganzen Plan durcheinander, rechtzeitig vor Schließung zu Katahdin zu kommen? Weil Katahdin Anfang Oktober geschlossen wird für die Begehung, wenn der erste Schnee kommt, einfach weil es zu gefährlich ist. Das variiert natürlich auch jedes Jahr. Das heißt, wenn man frühen Schneefall hatte, ist Katahdin auch früh geschlossen. Spätestens am 15. Oktober aber auf jeden Fall. Und das Ganze, also diese ganzen Planungsunwägbarkeiten, waren bei den meisten schon so im Kopf zu dem Zeitpunkt, wo man die Grenze überschritten hat. Sweet Cheeks und ich hatten uns ja am Tag 145, dem Ende der letzten Folge, in einem Hotel aufgehalten, in White River Junction. Das ist direkt ein Ort neben Hanover. Hanover ist schon in New Hampshire gewesen zu dem Zeitpunkt. White River Junction war noch in Vermont. Und wir haben uns dann am Morgen des 146. Tages aufgemacht in die Stadt, damit eben die Grenze überquert. Die Grenze war mal wieder ein Fluss, also in der Mitte einer Brücke. Und unser Ziel war zu dem Zeitpunkt nicht der Trail, wie man vielleicht denken würde, sondern das Dartmouth College und genauer gesagt die Dartmouth College Cafeteria, also die Mensa der Dartmouth Uni, die ja auch vielleicht bekannt ist. Also es ist ein Ivy League College, also eines der berühmtesten Elite-Colleges der USA, also auf der gleichen Stufe eigentlich wie Harvard und Yale. Und das Coole war eben, dass man da für einen relativ geringen Preis All You Can Eat in dieser Cafeteria sitzen konnte. Und wie man die Thru-Hiker kennt, All You Can Eat, das war dann schon ein guter Grund, da auch mal einen halben Tag zu verbringen und sich mit allen möglichen feinsten Leckereien vollzustopfen. Und die Cafeteria hat auf jeden Fall nicht enttäuscht. Das war wirklich was, habe ich noch nie gesehen. Also es gab da sowohl eine Cornflakes-Bar als auch eine Ecke, wo es quasi den ganzen Tag über Frühstücksessen gab. Es gab eine Eismaschine, es gab eine eigene Veggie-Theke für Vegetarier, Veganer. Dann gab es die ganz normalen Theken, ne? Pasta, Italienisch, Fleisch, ich weiß auch nicht. Also man konnte da den ganzen Tag eigentlich alles essen, was man wollte. Dazu natürlich so eine riesige Getränkebar mit allem möglichen Kakao, Milch, alle möglichen Softgetränke natürlich auch, Kaffee den ganzen Tag. Also das war, da hat man wirklich gemerkt, dass es so ein Elite-College einfach war. Da hat sich alleine schon die Cafeteria sehr elitär angefühlt. Und da haben wir echt einige Zeit verbracht, um unsere Geräte zu laden, um uns selber mal wieder schön voll zu essen und haben dann letzten Endes entschieden, dass wir den Tag noch an einem Trailhead schlafen, also quasi am Zugang zum Trail, gerade am Rande der Stadt, weil es da die Möglichkeit gab, zu zelten. Da gab es eben sehr viele Plätze, die für die Thru-Hiker zur Verfügung standen. Und das Coole war, dass da sehr viele Leute waren, die wir kannten. Und für diese Atmosphäre haben wir uns dann entschieden, daraus einen Nero zu machen an diesem Grenzüberquerungstag und dann am nächsten Tag weiterzufahren. Das Problem war zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal so, wieder mal Wassermangel. Überraschenderweise, also trotz des ganzen Regens, den wir hatten, gab es in New Hampshire direkt am Start in den ersten 20 Meilen sehr wenig Wasser für uns. Und wie man jetzt weiß, wenn man diesen Podcast länger verfolgt hat, habe ich zu dem Zeitpunkt einen Wanderkumpan gehabt, der eines auf jeden Fall nicht konnte und das war 20 Meilen am Stück laufen. Leider. Also ich habe schon sehr oft drüber nachgedacht im Rückblick, wenn ich diesen Trail alleine gelaufen wäre zu dem Zeitpunkt, wäre einiges ganz deutlich anders geworden. Auf jeden Fall ja, haben wir uns dann ein Shuttle aus der Stadt organisiert und sind dann nach dieser Stelle mit dem Wassermangel losgelaufen. Einfach weil wir zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen diesen Zeitdruck schon gefühlt hatten in Richtung der Whites und von meinem Visum. Also ich hatte ja meinen Rückflug gebucht, so wie ich das vorher ausgerechnet hatte, genau an dem letzten Tag meines Visums. Und es war eben am 29. September. Das heißt, dieser Rückflug stand für mich fest. Ich musste zu dem Zeitpunkt schon auf Katalin gewesen sein. Und das Ganze war eine deutliche Herausforderung auf jeden Fall, das Ganze irgendwie in Einklang zu bringen mit den restlichen Meilen. Und also es gab eigentlich in dem Zeitpunkt schon keine andere Möglichkeit mehr, als Sachen zu überspringen. Also das werdet ihr auch noch in den nächsten Folgen hören, wenn es um Maine geht, dass da einiges wieder übersprungen werden musste, weil ich es sonst gar nicht geschafft hätte. Und mein Gedanke war, dass ich auf jeden Fall Katalin besteigen wollte. Ich wollte auf jeden Fall so viel wie möglich wandern, die 100 Mile Wilderness sehen und ja, von den White Mountains eben auch noch so viel wie möglich sehen und dann eben so Sections, die zwischendurch ohne Wasser waren oder die einfach, ja, wo es nicht wirklich Highlights gab, die musste ich dann eben überspringen, um den anderen Teil überhaupt noch machen zu können. Das war eine schwere Entscheidung, trotz der Tatsache, dass ich ja eigentlich auf dem gesamten Weg nicht wirklich puristisch gewandert bin. Also ich habe ja nie wirklich gedacht, so ich muss jeden Zentimeter wandern, aber es war trotzdem hart. Gerade auch, weil wir dadurch ja immer wieder die Leute verloren haben, die die Zeit hatten, weil sie eben Amerikaner waren und ja maximal überhaupt den Zeitdruck hatten, dass Katalin vielleicht geschlossen wird. Also ne, das war echt... Ja, das war echt schade, auch im Hinblick darauf, dass die Honeymooners ja immer noch hinter uns waren und versucht haben, uns einzuholen und wir dann immer wieder ein Stück nach vorne gesprungen sind. Also es war, was das angeht, echt schade. Ja, aber es gab halt in dem Moment keine andere Lösung, um ja so viel wie möglich vom Trail überhaupt zu beenden und den Trail halt auch auf Katahdin zu beenden. An dem Punkt, wo wir dann wieder eingestiegen sind in New Hampshire, wurden wir dann direkt mit der Gewaltenhärte dieser Berge konfrontiert, obwohl wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in den Whites waren. Also man hat auf jeden Fall schon direkt gemerkt, dass es deutlich steiler auch hoch ging als vorher. Das andere Problem war, dass es eben weniger Wegmarkierung gab. Also New Hampshire scheint, was das angeht, wirklich auch ein bisschen gespart zu haben. Also es ist viel weniger Trailmarkierung als vorher. Vor allem in Virginia war es wirklich so, dass man von einem Blaze teilweise schon den nächsten sehen konnte, also die nächste Wegmarkierung. Und das war in New Hampshire eher nicht so. Also da war teilweise auch mal eine Meile oder so kein Strich und man hat sich schon gefragt, ob man irgendwo sich verlaufen hat, bis dann halt wieder der nächste Blaze kam. Und so sind die ersten zwei Tage eben verstrichen. Also wir sind an diesem ersten Tag, wo wir wieder eingestiegen sind, knapp unter 8 Meilen gelaufen, einfach weil wir so spät auch auf den Trail gekommen sind, bedingt durch das Shuttle, was wir hatten und eben auch die Berge. Ne? Also es war wirklich, man hat es wirklich gemerkt, dass es einen Unterschied gemacht hat. Und der zweite Tag, den sind wir dann knapp 8,5 Meilen bis zum Start der Whites gelaufen, an dem Fuß von Mount Musilaki, der den ersten Berg in den Whites markiert hat. Und direkt an diesem Fuß gab es eben auch ein Hostel, was Slackpacking über genau diesen Berg angeboten hat. Und da wir zu dem Zeitpunkt echt lange schon kein Slackpacking mehr gemacht haben, war für uns klar, okay, vielleicht ist das ganz gut. Dann können wir so ein bisschen unsere Kräfte testen in dem Gelände und so ein bisschen den ersten Berg beschnuppern, bevor es dann wirklich auch in die Whites geht und wir dann im Prinzip wirklich darauf angewiesen sind, das alles jetzt durchzumachen, weil es in den Whites natürlich auch wenig Möglichkeiten gibt zu übernachten, außer eben diese Berghütten, die $150 pro Nacht gekostet haben, was natürlich nicht im Budget war. Also für uns war es dann so, okay, nutzen wir jetzt nochmal jedes Hostel, was wir haben und natürlich auch aus dem sozialen Aspekt heraus, dass die Hostel auch einfach ein Knotenpunkt waren, wo man dann wieder Leute getroffen hat, sich ein bisschen wieder erholt hat und, wie ich das schon gesagt habe, die Energie war an dem Zeitpunkt auch einfach vor allem mental nicht mehr wirklich da. Hikers Welcome Hostel war eine super Hostelerfahrung, Im Vergleich mit anderen Hostels auch, also super herzlicher Empfang, auch wenn es ein bisschen laissez-faire war, sage ich mal. Also teilweise haben die Caretaker sich auch tagsüber einfach ein paar Stunden nicht blicken lassen, man wusste nicht, wo die waren. Aber wenn sie dann da waren, waren die auch sehr hilfsbereit und haben einen auch zu dem Laden gefahren, dem Lokalen, der eigentlich nur aus so einem Tankstellenshop bestand. Aber für Resupply hat es auf jeden Fall gereicht. Und Bankhaus war quasi ja vom Wohnhaus getrennt und man hatte auf jeden Fall gut gepennt. Und ansonsten auch von der Atmosphäre hat es gestimmt. Wir haben da noch ein paar von unseren Leuten wieder getroffen am Tag 2, nachdem wir den Slackpack gemacht haben. Und alles in allem auf jeden Fall eine super, super Erfahrung, würde ich sagen. Und auch, dass wir den Slackpack gemacht haben, war es auf jeden Fall wert. Also wir sind am nächsten Tag, dem Tag 149, dann vom Beaver Brook Trailhead südlicher Richtung gelaufen, wieder zurück zum Hikers Welcome Hostel und haben dann Mount Musilaki von der Nordseite aus bestiegen, was sehr interessant war. Man ist neben einem Wasserfall eigentlich die ganze Zeit hochgelaufen, also einem Fluss, der wirklich sehr steil auch geflossen ist, sodass es teilweise auch wirkte wie ein, also es gab immer wieder diese kleinen Wasserfälle, sehr schön auf jeden Fall anzusehen. Dadurch, dass es die Nordseite war, war das eine wirklich feuchtfröhliche Angelegenheit, also weil die Felsen, auf denen man da wirklich auch mit Händen und Füßen hochgeklettert ist, sehr rutschig waren, sehr schleimig. Und es gab zu dem Zeitpunkt schon, also es fing an, dass in den Steinen quasi so reingebohrte Holzstufen waren, die jetzt insofern nicht so viel, also die waren gut. Sagen wir mal so, dadurch, dass es Holz war, war es schon teilweise arg schleimig und rutschig. Also es war wirklich eine Sache, dass wir sehr froh waren, dass wir das bergauf gegangen sind, weil es wirklich sehr, also wahnsinnig steil. Also vom Steilheitsgrad hat man da wirklich gemerkt, okay, die Whites sind kein Zuckerschlecken, aber bergauf ging es gerade noch so. Wir waren natürlich sehr langsam unterwegs, weil mit diesem Steilheitsgrad, also trotzdem, dass man nur irgendwie seinen kleinen Rucksack hatte, damit haben wir halt eben nicht gerechnet. Dafür waren wir auch jetzt irgendwie körperlich jetzt nicht so vorbereitet. Also trotzdem, dass wir irgendwie die Monate vorher jeden Tag gelaufen sind. War auf jeden Fall ein wilder Ritt, bis man oben war. An dem Zeitpunkt, wo man über der Baumgrenze dann war, war es wirklich wahnsinnig schön. Wir hatten unglaubliches Glück, dass wir Musilaki bei gutem Wetter hatten machen können. Denn als man oben war, oben war der Berg eben, also es war wie diese Balls, die wir schon im Süden auf dem Trail hatten, also die eben, grasbewachsenen Hügel. Und genauso war eben diese Hügelkuppe, also dieses Gras war golden, hat in dieser Sonne so golden geglänzt. Also im Nachhinein habe ich dann erfahren, es ist einfach verbranntes Gras gewesen, von der Sonne verbrannt, weil es so trocken war das ganze Jahr. Und sah aber wahnsinnig schön aus in diesem Sonnenlicht und wie sich das so im Wind gewogen hat. Also das war einfach ein wahnsinnig schöner Ausblick. Also ich bin echt dankbar, dass wir das als Slackpack machen konnten und bei diesem Wetter vor allem, um eben zu am einen halt die Härte der Whites kennenzulernen und zum anderen aber eben auch diese Schönheit. Also es war immer beides. Es war absolute Härte, um zu so einem Ausblick zu kommen und dann absolut das Schönste, was man auf dem Trail bis dahin gesehen hat oder eins der schönsten Sachen auf jeden Fall. Und oben gab es dann diese Steinhaufen, also mannshohe Steintürme, die einem dann den Weg gewiesen haben, weil wenn da Schnee gelegen hat oder hätte, dann hätte man ja also so eine Markierung auf dem Boden gar nicht gesehen. Deswegen gab es dann da diese Steintürmchen, die einen bis zum Gipfel geführt haben. Und da gab es dann halt ein Gipfelschild und da hingen auch diese tibetischen Gebetsfahnen. Und das war eben also den ersten Gipfel der Whites quasi dann im Sack zu haben, war auf jeden Fall ein super erleichterndes Gefühl und man konnte zu dem Zeitpunkt dann auch schon besser abschätzen, wie das Ganze eben werden könnte, also zumindest bei gutem Wetter. Wir sind dann zurück zum Hostel, haben da auch Johnny Walker, Yukon, Bacon und einige andere bekannte Gesichter wieder getroffen, die durch unseren Jump von Hanover aus wieder ein bisschen hinter uns gewesen waren und dann durch den Slackpack aufgeholt haben. Und das war auf jeden Fall auch super schön, dass wir da wieder bekannte Menschen um uns hatten und da den Abend zusammen verbringen konnten. Der nächste Tag war dann für mich ein Zero. Und zwar war es so, dass ich am zweiten Tag nach New Hampshire rein irgendwie seit dem Tag kein Telefon mehr hatte, weil mir dieses gebrauchte Handy, was ich damals ja nach dem Aquablaze neu gekauft habe, kaufen musste, weil mein Handy im Fluss kaputt gegangen war. Dieses Handy hatte eine Störung, irgendeinen Wackelkontakt, ich weiß auch nicht was. Auf jeden Fall war der Bildschirm komplett schwarz seitdem. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch, also ich hatte es ja schon bei dem letzten Mal, ne, als das Handy kaputt war, kannte ich das schon, dass ich dann, also ich musste dann ja einfach quasi mit dem navigieren, was mein Hiking-Partner irgendwie da hatte. Und war ja auch an sich kein Problem. Das Nervige war halt, dass es in New Hampshire nicht mehr so viele Möglichkeiten gab, da irgendwas zu reparieren. Und das war eben der Punkt, wo ich dann gucken musste, dass ich einen Ort finde, wo es eben noch geht. Und das war um Franconia Notch rum, genau nach Mount Musilaki. Beziehungsweise es gab dort die Möglichkeit, nach Lincoln reinzufahren, beziehungsweise North Woodstock Lincoln ist so ein Siedlungsgebiet gewesen, wo es ein Hostel gab, was Slackpacking über 16 Meilen angeboten hat. Also man hat direkt praktisch zwei Gipfel der Whites in einem kombiniert. Und es war vorher schon klar, dass Sweet Cheeks das nicht schaffen würde, beide zu machen. Das heißt, für ihn war das eine Zwei-Tages-Mission. Und bei mir war es aber so, dass ich mir schon dachte, ich schaffe das wahrscheinlich. Und dann würde ich einen Tag eben gewinnen, wo Sweet Cheeks eben dann noch unterwegs ist, den ersten Teil dieser Route macht und ich dann am zweiten Tag das als Slackpack machen kann. Das heißt, für mich war dieser Zero der eine Tag, wo ich dann rausfinden musste, wo ich dieses Handy reparieren konnte. Und das Gute war, dass die Gruppe von Taxi, der uns ja schon vorher mal mitgenommen hat in den Ort und der ja der Support-Driver für diese eine Gruppe von Hikern war, dass wir die im Hikers Welcome Hostel wieder getroffen hatten und dass er quasi auf der Mission war, die anderen zu slackpacken über Mount Musilaki und der dann aber danach, nachdem er die abgesetzt hatte, Zeit hatte, mich zu einem Handy-Reparaturladen zu bringen. Also diese Sache wieder mit diesen ganzen Zufällen, dass er zu diesem Zeitpunkt da war und das machen konnte. Also ich hätte nicht gewusst, wie ich es hätte machen sollen. Wir sind nämlich praktisch dann erstmal eine Stunde gefahren zu diesem Laden und hat dann im Prinzip nicht lange gedauert zum Glück. Also die haben dann einmal das Display ausgetauscht, waren halt $140 oder so, aber gut. Und musste ja sein, ich brauchte ja meine Navigation und meine Kontaktmöglichkeit und eigentlich für alles, ne? Fürs Rückfliegen brauchte ich das, für den Check-in zum Flug und dementsprechend. Also es war auf jeden Fall gut, dass Taxi da war und mir da geholfen hat und ich habe ihn dann zum Mittagessen eingeladen, während wir dann gewartet haben. Hat dann eine Stunde gedauert und dann ging es ab zum Hostel in North Woodstock, also dieses Hostel, was da das Slackpacking angeboten hat. Und dann war der Rest des Tages war für mich dann quasi das Warten auf den nächsten Tag, noch Zeit mit anderen Leuten verbringen. Also das war im Rückblick, muss ich sagen, wirklich wahrscheinlich mein Lieblingshostel. Und zwar war das der Old Colony Ski Club, also ein Skiclub eigentlich, die aber im Sommer natürlich eigentlich keine Funktion haben, beziehungsweise vielleicht ein paar Mitglieder, die da in der Gegend wandern wollen, aber die eben hauptsächlich im Winter ihre Saison haben. Und die haben im Jahr 2022 jetzt das erste Mal eigentlich ihre Türen für Hiker geöffnet und damit halt einen riesen Zulauf plötzlich gehabt. Und ich muss sagen, die haben das für die erste Saison wirklich wahnsinnig hervorragend gemacht. Wie die das da gemeistert haben, vom Preislichen her, war das ein absoluter Wahnsinn. Also ich glaube, es gab eigentlich keinen Hiker, der nicht in diesem Hostel übernachtet hat. Also es gab noch ein anderes Hostel im selben Ort, das aber ein bisschen weiter abgelegen war. Und dementsprechend war Old Colony war halt wirklich richtig gut gelegen, direkt neben dem Resupply im Ort, neben dem Post Office im Ort und eigentlich viel näher dran an allem, was man so brauchte. Direkt neben einer Waschgelegenheit, also einem Waschsalon und einfach riesig mit so vielen Betten eigentlich, dass da wirklich alle übernachten konnten. Also da musste man wirklich sich keine Sorgen machen, dass die da keinen Platz für einen haben. Und wenn alle Betten voll gewesen wären, hätten die noch Platz für einen im Keller gemacht, dass man sich da mit seiner Isomatte hinlegt. Also die Atmosphäre war wirklich einfach wahnsinnig gut. Und abends gab es eigentlich auch immer Feuer und die Leute haben da beisammen gesessen. Irgendwer hat immer Gitarre gespielt. Ich habe auch tatsächlich da mal Gitarre gespielt und was gesungen. Und das war wirklich eine wahnsinnig super Atmosphäre da für diesen unerwarteten, notwendigen Handy-Reparatur-Zero. Und ja, von da aus bin ich dann am nächsten Tag aufgebrochen, Tag 151, um diesen 16 Meilen Slackback zu machen. 16,4, den ich tatsächlich northbound diesmal gemacht habe. Also normalerweise hat man ja Slackpacks immer in südliche Richtung gemacht und ist dann zum Hostel zurückgekehrt. Aber weil dieses Hostel ja ohnehin nicht am Trail war, war es eigentlich Wurst. Und für die Leute war es einfacher, einen dann quasi da zum Beaverbrook Trailhead zu bringen, von wo aus wir auch den Slackpack über Musselaki gestartet haben und dann aber von da aus in die andere Richtung zu laufen und uns dann am Ende wieder abzuholen, kurz vor Franconia Ridge. Und so haben wir das dann auch gemacht. Und diese 16 Meilen, also ich war vorher echt ein bisschen skeptisch, wie das so werden würde, ob ich das schaffe. Mein Ziel war es, die ganze Zeit an diesem Tag Sweet Chicks einzuholen, so schnell wie möglich. Einfach, weil ich wissen wollte, okay, er hat jetzt an einem Tag schon 8 Meilen ungefähr gemacht, muss dann am zweiten Tag nochmal 8 Meilen machen. Wie schnell kann ich ihn einholen, obwohl er einen Tag Vorsprung hat? Sagen wir so, ich habe ihn am ersten Gipfel eingeholt. Also der erste Gipfel war nach, ich glaube, 9 oder 10 Meilen. Also tatsächlich relativ, so in der Mitte, sage ich mal. Also für ihn war der zweite Tag auf jeden Fall deutlich härter als der erste. Der erste Tag war relativ viel, nicht gerade keine Steigung. Also es gab ein bisschen Steigung, aber einen kleinen Berg. Und dann ging es wieder runter und dann war es ein bisschen flach. Und dann ging es über die Kinsmans. Und die Kinsmans waren wirklich enorm hoch, also ähnlich wie Musilaki und auf jeden Fall echt sehr steil, also auch wieder so eine Stelle, wo man wirklich sich zentimeterweise den Berg hochgearbeitet hat, gefühlt keinen Fortschritt gemacht hat und fast senkrecht da hochklettern musste. Und an dieser Stelle habe ich ihn dann auch eingeholt und überholt. Also es war auf jeden Fall wieder mein Ziel, an dem Tag so früh wie möglich zurückzukommen, um wieder Zeit in dem Hostel verbringen zu können. Und das habe ich auch geschafft am Ende und habe dann noch eine Jam-Session gestartet mit zwei anderen Hikern, Jazzy und Solitary, also die echt witzig drauf waren. Also Jazzy hatte eine Gitarre, ich hatte eine Gitarre und Solitary hat auf seinem Handy eine Klavier-App gehabt und hat dann dazu quasi Keyboard gespielt. Also das war auch eine Erfahrung, ultra geil. Also die Slackpacks waren wirklich immer so Highlight-Momente, wo ich wirklich ein bisschen wieder auch Energie tanken konnte. Mit dem Wissen, dass, egal ob ich nass werde oder irgendwas ist, ich kann wieder duschen, ich kann wieder in einem Bett schlafen. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel gegeben zu dem Zeitpunkt. Zu diesem Zeitpunkt auf dem Trail vor allem, wo ich wirklich mental echt fertig war. Sweet Chicks ist an dem Tag auf jeden Fall erst sehr spät von den Kinsmans zurückgekommen. So spät, dass es eigentlich keine Zeit mehr gab, für ihn Resupply zu machen und irgendwie klarzukommen, Sachen zu erledigen, sodass wir das am nächsten Morgen am Vormittag gemacht haben. Was wieder dazu geführt hat, dass wir sehr spät das Hostel verlassen haben. Was wiederum dazu geführt hat, dass wir echt wenig Meilen geschafft haben an diesem Tag. Also Tag 152 war eigentlich dann das Wiedereinsetzen auf dem Weg raus aus North Woodstock und Lincoln und hoch in Richtung Franconia Ridge, was für mich im Rückblick auf jeden Fall der schönste Abschnitt des gesamten Trails war. Also wie gesagt, mein Lieblingsstart war ja Vermont. Wenn ich eine Lieblingssection wählen müsste, wäre das diese. Und zwar die Franconia Ridge. Also es waren eigentlich nur ganz wenige Meilen, die das umfasst hat, aber die waren wirklich besonders. Also am Tag 152 sind wir dann vom North Woodstock Hostel vom Old Colony Ski Club aufgebrochen und haben eigentlich nur 3 Trailmeilen geschafft, weil es dann quasi die Wahl gab, okay, schaffen wir nach diesen 3 Meilen noch die nächsten 8 oder 9 bis zur nächsten Wasserquelle, weil die eben komplett über diesen Kammweg, den Franconia Ridge Kammweg eben geht, oder bleiben wir da und machen das Ganze dann am nächsten Tag und haben aber dann Wasser auch für abends. Und haben uns dann für entschieden, das einfach zu machen. Haben da auf einem Zeltplatz übernachtet. Also in den Wilds war es immer mal wieder so, dass es teilweise Zeltplätze gab, wo man bezahlen musste. Es gab nicht mehr so die Möglichkeit, Stealth zu campen, einfach um die besondere alpine Vegetation da oben zu schützen. Kennt man ja auch von den Alpen, dass man da möglichst die Wege nicht verlassen soll, weil diese Pflanzen eben sehr fragil sind. Das Ganze war eben da auch so. Und ja, diese Campsite, die hatten halt dann so Plattformen, Zeltplattformen. Wir haben dann auf einer Plattform zusammen gepennt mit einem anderen Zelt. Also ich war da, dann noch ein anderes Zelt und Sweet Six hat direkt daneben ja seine Hängematte aufgebaut. Dieses andere Zelt war spannenderweise, das waren zwei Leute, die haben sich eins geteilt. Die haben sich auf dem Trail zusammen ja, kennengelernt und haben dann irgendwann entschieden, nur noch ein Zelt zu haben, um Gewicht zu sparen. Und zwar waren das Budstuff und Ratatouille. Ratatouille, der aus Frankreich kam, deswegen diesen Namen hatte. Budstuff war jemand, den ich tatsächlich aus dem Hostel von Tag 3 noch kannte. Dem ersten Hostel, wo ich auf dem Trail geschlafen habe, und zwar Above the Clouds. Da habe ich Budstuff kennengelernt und ja, also, den Namen hat sie eben damals bekommen, weil sie irgendwie was für Anatomie übrig hatte und diese Theorie hatte, beziehungsweise, also, dass jedem erzählt hat, dass es besser ist, beim Laufen, beim Wandern irgendwie die Pobacken zusammenzukneifen, so als hätte man da ein Geldstück zwischen und dass das irgendwie hilft, den gesamten Bewegungsapparat effizienter zu gestalten, ich weiß es nicht. Also die Theorie, die dahinter steckt, ist mir nicht ganz klar, aber auf jeden Fall hat ihr das den Trailnamen Budstuff eingebracht und es war echt witzig, sie da auch wieder zu sehen. Also ne, nochmal jemanden von Tag 3 zu treffen, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit. War auf jeden Fall witzig. Und ja, der gesamte Zeltplatz war auf jeden Fall super voll, übervoll, weil es das Labor Day Weekend war. In Amerika eben ein verlängertes Wochenende, was dann natürlich viele nutzen, um Ausflüge zu machen oder eben zum Beispiel diesen Abschnitt der Franconia Ridge zu laufen, weil das eben einer der, also ich glaube, das ist wirklich der auch am schönsten gewählte Abschnitt des gesamten Trails gilt und den auch die meisten Tageswanderer eben laufen. Und für mich war eben klar, ich würde gerne diese Franconia Ridge mit so wenig Leuten wie möglich gehen, begehen, sehen, erleben. Und deswegen wollte ich unbedingt versuchen, zum Sonnenaufgang da hochzukommen. Was bedeutet hat, ich musste um 4 Uhr aufstehen und um 4.30 Uhr meine Sachen packen. Hab das dann gemacht, weil ich hatte noch irgendwie 2 Meilen knapp, bis ich über der Baumlinie war und dann halt was sehen konnte. Und ja, bin dann am nächsten Tag, Tag 153, um 4 Uhr aufgestanden. Hab versucht, Budstuff und Ratatouille im Zelt direkt neben mir nicht zu wecken. Weiß ich nicht, wie gut das geklappt hat. Aber auf jeden Fall habe ich mich dann aufgemacht und bin dann alleine hochgelaufen. Ja, hat tatsächlich überraschenderweise gut funktioniert, obwohl es echt wirklich steinig war und ich natürlich dann mit der Kopflampe auch nur einen geringen Sichtradius hatte. Aber ja, dann oben anzukommen, also ich bin tatsächlich rechtzeitig also vor Sonnenaufgang da oben angekommen, hab dann da meine Sachen ausgepackt, meine Frühstückssachen, hab da meinen Kaffee gekocht, während die Sonne über diesen Bergen aufgegangen ist, zu dem geilsten Sonnenaufgang, den ich auf dem ganzen Trail gesehen habe. Also das war wirklich so ein magischer Moment. Und für, ich glaube, ganze 15 Minuten hatte ich das für mich alleine. Und das war ein Gefühl, also das habe ich immer noch, dieser Tag, der gibt mir immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Dieser Tag war wirklich mit der besonderste Tag auf dem gesamten Trail. Also diese Erinnerung daran, ich bin echt so froh, dass ich da aufgestanden bin und das gemacht habe. Obwohl Sweet Chicks da wirklich gar keinen Bock drauf hatte und mir genau das, ich bin sehr froh, dass ich da auf mich gehört habe und gesagt habe, mir ist das wichtig genug, um das zu tun. Und dann da oben, ja, meinen Kaffee zu genießen und eben meine Morgenroutine zu machen, in diesem wahnsinnigen Licht, in dieser wahnsinnig geile Sonnenaufgang und vor mir die Franconia Ridge, dieser Kammweg, der eigentlich auf jedem Bild, was ich davon gesehen habe, voll mit Menschen war, das eben komplett menschenleer zu sehen, das war ultra geil. Also ich habe, wie gesagt, für 15 Minuten war ich da alleine. Hat sich so angefühlt, als wenn dieser ganze Abschnitt mir gehört. Ne? So wie bei König der Löwen, alles, was das Licht berührt, ist deins. Und dann kamen die ersten anderen Wanderer. Und zwar waren das zwei Jungs, die den ganzen Weg aus Rhode Island hergefahren waren für ein paar Stunden. bis eben am Abend zuvor, um dann spontan mal hier die Franconia Ridge zu wandern. Also es waren zwei Medizinstudenten, die haben sich dann noch darüber unterhalten, dass sie noch am Tag zuvor da irgendwelche Leichen seziert haben und jetzt waren sie da. Also das war wahnsinnig spannend. Also mit denen habe ich dann mich noch einige Zeit unterhalten und dann kamen so vereinzelt schon die ersten anderen Wanderer, die sich dann alle so ein bisschen geärgert haben, dass sie den Moment des Sonnenaufgangs verpasst haben. Und dann habe ich auch meine Sachen zusammengepackt und habe mich ganz langsam gemütlich daran gemacht, diesen Kammweg zu laufen. Und das war wahnsinnig geil, dass da vor allem halt eben so wenig Leute waren und ich das irgendwie dann auch total genießen konnte und nicht das Gefühl hatte, hier ist eine Massenwanderung. Das war wahnsinnig besonders. Ein Problem, was ich natürlich nicht bedacht hatte, war, wenn man so lange wartet mit dem Frühstück und dann eben auf einem Kammweg ist, wo dann natürlich also sehr wenig Möglichkeiten bestehen, irgendwo mal sein großes Geschäft zu erledigen. Das war auf jeden Fall schwierig. Also ich war dann noch mehr froh, dass ich da so früh morgens war und da eben so wenig Leute waren. Ich musste mich da echt wirklich in die Büsche hauen nach einer Meile, weil es keine andere Möglichkeit gab, als sich dahinter so einen Stein zu setzen und zu hoffen, dass keiner einen sieht. Aber ja, muss auch auf jeden Fall mal sein ab und zu. So war es auf dem Trail. Also vor allem, weil das war wirklich eine Sache, die sich im Laufe des Trails immer mehr verändert hat, dass man wirklich, wenn man musste, dann musste man sofort. Dann gab es keine andere Möglichkeit. Dann war jetzt oder in die Hose machen. Also es gab wirklich keine andere Möglichkeit. Ich bin sehr froh, dass sich das jetzt, nachdem ich wieder da bin vom Trail, schon wieder zurückverändert hat. Wir hatten alle, die wir da auf dem Trail waren und wir haben es alle erlebt. Wir hatten alle so ein bisschen die Sorge, dass das dann auch weiter bleibt, wenn wir wieder zu Hause sind, dieses unmittelbar müssen. Und kennen wir alle, es geht hier nicht, ne? Du musst halt warten, bis das nächste Klo kommt. Aber zum Glück hat sich das bei mir wieder zurückentwickelt. Ja. So, aber nach diesem Exkurs zurück zur Franconia Ridge. Ich bin dann weitergelaufen bis zu Mount Lafayette und habe dann da tatsächlich oben, ich glaube, 3 Stunden verbracht, weil ich ja wusste, Sweet Cheeks steht erst später auf als ich. Ich bin richtig früh unterwegs. Ich hatte einfach richtig viel Zeit und das Wetter war einfach brillant. Also es war komplett blauer Himmel, nachdem dann irgendwann das Orange des Sonnenaufgangs weg war, war es komplett blauer Himmel, keine Wolke. Und man von Mount Lafayette hatte man tatsächlich einen Blick auf Mount Washington, der ja so extremes Wetter hat, dass er normalerweise den Hauptteil des Jahres eigentlich in Wolken eingehüllt ist. Und ich hatte dann eben das Glück, den unverhüllt zu sehen. Und das habe ich dann auch ganze 2-3 Stunden genossen. Habe dann da oben mich einfach auf den Stein gelegt mit meiner Isomatte und da ganz in Ruhe noch ein bisschen was gesnackt und ein bisschen Musik gehört und die Menschen beobachtet, die da alle dann nach und nach gekommen sind. Und obwohl es immer mehr Leute wurden, hat mich das in dem Moment gar nicht gestört, weil ich hatte es ja gesehen, bevor die Menschen da waren. Und das war wirklich ein richtig schönes Gefühl, auch den ganzen Rest des Tages noch. Sweet Cheeks habe ich dann nachher am Fuße auf der anderen Seite von Mount Lafayette wieder getroffen. Wir haben dann am Garfield Pond gezeltet. Das war der erste Wasserpunkt nach dieser Zeltstelle, nach dem Zeltplatz, wo wir am Tag zuvor gezeltet hatten. Und dementsprechend viele Leute sind halt auch da gestrandet am Ende des Tages. Es war halt eigentlich kein offizieller Zeltplatz, deswegen wir uns da irgendwie ein bisschen was suchen mussten, was jetzt eigentlich in den Whites eher nicht so, ja, das wollten die Leute halt eigentlich nicht. Wir haben es im Prinzip die meisten Hiker haben es im Prinzip dann trotzdem gemacht, wo man gesehen hat, dass da schon vorher Leute übernachtet hatten und dementsprechend da eh schon die Vegetation so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen war. Dementsprechend gab es eigentlich schon so semi-offizielle Plätze, die halt immer wieder genutzt wurden. Ja, also ist jetzt nicht ideal gewesen, aber haben wir zu dem Zeitpunkt halt eben dann gemacht. Und das war, wie gesagt, mein persönlicher Lieblingstag auf dem Trail. Vom Garfield Pond sind wir dann 10,8 Meilen tatsächlich gelaufen. Und zwar haben wir uns eine Stealth Site wieder gesucht. Also es war so, dass die Vorhersage für die nächsten Tage echt wahnsinnig beschissen war. Also wir sind auch morgens am Garfield Pond aufgebrochen, haben dann direkt wieder einen Berg gehabt, den wir besteigen mussten. Und oben haben wir uns natürlich gute Sicht erhofft, aber es war komplett einfach eingepackt in Wolken. Ne? Also da haben die Whites wirklich mal ihrem Namen alle Ehre gemacht. Wir sind dann weitergelaufen, sind dann zu unserer zu dem Zeitpunkt schon zweiten Alpenhütte, sage ich mal in Anführungszeichen, gekommen, haben da eine Suppe gegessen. Also die erste, die wir erlebt hatten, war auf diesem 16-Meilen-Slackpack, den ich gemacht habe, wo ich, ich glaube, auch eine Suppe gegessen habe oder irgendwas getrunken auf jeden Fall, was tatsächlich auch für einen Euro möglich war, also einen Dollar, den man da gegeben hat. Also vom Essen her war es echt super, da einfach mal eine Kleinigkeit zu sich zu nehmen, aber eben vom Übernachtungspreis utopisch. Ne? Also wir sind da vorbei, haben da eben nochmal unser Wasser aufgefüllt und haben dann geschaut und ja, die, sagen wir mal so, die Vorhersage für die nächsten Tage danach und auch direkt denselben Tag war apokalyptisch. Und ja, also es war wirklich wieder so ein Regen, wo man einfach nicht über der Baumgrenze sein wollte, wo man nicht da irgendwie ungeschützt über irgendwelche Kämme laufen wollte, wo man dann sowieso nichts gesehen hätte. Also sagen wir mal so, wir haben wieder mal die Karten studiert und versucht, eine Alternative zu finden, einen kreativen Weg drumherum. Habe ich ja, glaube ich, schon mal in der Folge gesagt, wahrscheinlich in der zu Vermont, dass mir das teilweise mehr Spaß gemacht hat, als den echten Trail zu laufen, sondern irgendwie zu gucken, okay, wo können wir langlaufen, dass wir das Ganze irgendwie ein bisschen, ja, irgendwie verkürzen oder drumherum kommen um irgendwas. Und ja, auf jeden Fall haben wir da eine Möglichkeit gefunden, abzusteigen und wieder Richtung Straße zu kommen, wo wir dann die Hoffnung hatten, dass wir irgendwie vielleicht trampen können und dann eben so diese ungeschützten Bergpassagen dann im Regen und im Gewitter vermeiden konnten. Und an dem Tag hat uns das eben dann praktisch nur auf diesen Weg dahin zu dieser Straße geführt. Und da haben wir dann übernachtet, haben eine richtig geile Stealth-Site gefunden, abends noch ein Feuer gemacht, bevor es dann richtig angefangen hat zu regnen. Und ja, dann als es angefangen hat zu regnen, hat es auch richtig geregnet. Also das war wirklich, das hatten wir vorher so eigentlich noch nicht erlebt. Also wir sind am nächsten Tag dann aufgebrochen, sind zu diesem Trailhead gelaufen, haben dann festgestellt, dass da eigentlich gar nichts ist. Also diese Straße, die wir da gefunden haben auf der Karte, es gab eigentlich praktisch nichts. Also es war wirklich, ja, nada. Also da war auch kein Mensch, weil es natürlich bei dem Regen auch niemand sich die Mühe gemacht hat, da mit dem Auto hinzufahren, um dann da zu wandern. Weil alle bei dieser Art Regen lieber zu Hause sitzen wollten. Wir haben uns dann entschieden, da an diesem Trailhead einfach unsere Zelte aufzubauen, weil ja, es gab im Prinzip keine andere Möglichkeit. Und wir haben auch die ganze Zeit so ein bisschen gehofft, dass wir es einfach aussitzen konnten und dann einfach am nächsten Tag da wieder Menschen sind, wir vielleicht irgendwie hitchhiken können oder halt eben auch weiterlaufen und einfach, ne, quasi im Tal entlang laufen, parallel zum Trail. Aber das Ganze hat es halt irgendwie, also es sollte halt einfach nicht sein. Also wir haben diesen Tag 155 dann im Prinzip komplett im Zelt verbracht. Nachdem wir das Ganze erstmal, also das war wirklich der eine Tag, ja, wo ich dann wirklich mal Zelt komplett im Nassen zusammenpacken und im Nassen wieder aufbauen. Und das war auch eine neue Erfahrung. Also für mich persönlich mental sehr anstrengend, weil ich die ganze Zeit halt auch beim Zeltaufbauen im Regen immer dachte, scheiße, es regnet ja schon voll. Ich musste ja erst das Innenteil aufbauen, dann das Außenteil. Ja, aber auf jeden Fall haben wir dann den Tag im Zelt verbracht, in der Hoffnung, dass es besser wird. Und haben aber trotzdem schon so ein bisschen versucht, nach Alternativen zu gucken. Ich habe dann auf Instagram gesehen, dass Golden Goddess und Sky King in der Nähe waren tatsächlich wieder. Also die beiden waren zwischendurch mal off-trail, um ich glaube, den Abschluss eines ihrer Kinder mitzufeiern und so ein bisschen Familienkram zu machen und waren dann aber zu dem Zeitpunkt auch schon wieder auf dem Trail, beziehungsweise Sky King war es. Golden Goddess hat quasi das Auto mitgenommen und war so ein bisschen Support Driver, so ähnlich wie Taxi das gemacht hat. Und ich habe sie dann angeschrieben, weil ich gesehen habe, dass die beiden tatsächlich in North Woodstock beziehungsweise Lincoln in der Gegend waren, wo ja der Old Colony Ski Club war. Und ich habe gesehen, dass das tatsächlich per Straße gar nicht mal so weit von uns entfernt war. Habe sie dann quasi angeschrieben und sie um eine Rettungsaktion gebeten. Und tatsächlich, die Gute ist dann am nächsten Morgen gekommen, hat uns abgeholt. Also wir haben ihr dann am nächsten Morgen geschrieben, Als wir dann gemerkt hatten, dass der Tag auch eigentlich wieder komplett 100% Regen wird. Also es wurde immer schlimmer, es wurde eigentlich nicht besser. Und ja, wir sind dann mit komplett allem Zeug durchnässt bei ihr ins Auto eingefallen am nächsten Tag. Und sie hat uns zum Old Colony Ski Club zurückgefahren, wo wir tatsächlich jeden einzelnen der Leute, die wir irgendwie, von denen wir gedacht haben, dass die noch auf dem Trail sind, wieder getroffen haben. Also es war echt Wahnsinn. Also die meisten sind wirklich auch einfach, haben gar nicht erst versucht weiterzulaufen, sondern sind einfach da eingefallen und haben sich direkt für 3-4 Tage gemütlich gemacht. Also ja, ich muss sagen, ich bin froh, dass wir weitergelaufen sind, alleine wegen diesem Tag auf der Franconia Ridge. Aber ja, also es war wirklich bestätigend, dann da zu sehen, dass die meisten anderen Hiker auch das Handtuch geworfen hatten für den Tag oder die Tage eigentlich schon, weil die meisten waren schon 3 Tage da gewesen. Ja, und sich da irgendwie diesem Regen entziehen wollten. Und das war auf jeden Fall wieder ein richtig schöner Tag. Wir sind dann am nächsten Tag von Golden Goddess und Sky King auch wieder mitgenommen worden Richtung Trail. Also am nächsten Tag ging es dann vom Wetter her wieder. Also wir hatten wirklich tatsächlich nur den letzten Tag noch mit dem Regen irgendwie im Hostel teilweise ausgesessen. Die anderen hatten das Glück, also die, die da im Hostel waren, haben es wirklich fast komplett eigentlich ausgesessen im Trockenen. Und wir sind dann am nächsten Tag aber wieder mit Golden Goddess und Sky King zurück zum Trail. Tatsächlich zu einem Alternativzugang zu Mount Washington. Zu dem Zeitpunkt war das dann wieder so ein Ding von wegen Zeit verloren durch diese Zeros, durch den Regen. Und im Prinzip wollten wir auch einfach zu dem Zeitpunkt nur noch mit New Hampshire fertig werden. Sind dann hoch auf diesem Alternativzuweg zum AT. Was der wirklich wahnsinnig schön war. Also man ist die ganze Zeit eigentlich wieder neben so einem Fluss entlang hochgewandert. Wir waren fast komplett alleine und sind dann Mount Washington hoch. Hatten tatsächlich wahnsinniges Glück, dass wir auch wieder blauen Himmel hatten, als wir oben angekommen waren und wirklich was gesehen haben, weil es echt viele Fotos gibt von Menschen, die oben auf dem Mount Washington sind, eben komplett im Nebel stehen oder im Starkregen oder auch einfach im Schnee und Eis, weil dieser Berg, Mount Washington ist der Ort mit der weltweit höchsten gemessenen Windgeschwindigkeit. Also die höchste jemals gemessene Windgeschwindigkeit wurde eben dort gemessen. Und ich glaube, das sagt auch einiges darüber aus, wie extrem dieses Wetter da oben ist. Aber wie gesagt, wir hatten echt wahnsinniges Glück. Auf Mount Washington haben wir dann eine Pause gemacht, uns dann getrennt. Also Sweet Cheeks ist bergab ins Tal getrampt, weil er einfach gesagt hat, er hat komplett die Nase voll von diesen Bergen, er kann es einfach nicht, geht halt nicht. Ne? Und bei mir war so, dass ich unbedingt noch weiterlaufen wollte. Denn direkt hinter Mount Washington beginnt, oder Mount Washington ist eben einer der ersten Berge der sogenannten Presidential Traverse. Das ist eben eine Bergkette oder ein Abschnitt auf dem Trail, der insgesamt, glaube ich, nur 10, 15 Meilen lang ist und eben Berge, also einen extrem schönen Kammweg wieder beinhaltet, der eben an Bergen entlang führt, die nach den Präsidenten benannt sind oder nach einigen der Präsidenten. Mount Washington, benannt nach George Washington, dann gibt es noch Mount Jefferson, benannt eben nach Thomas Jefferson, dann gab es eben noch Mount Adams, also ne, man versteht das Prinzip. Also es war auf jeden Fall ein Abschnitt, den viele auch als ihren Lieblingsabschnitt bezeichnet haben, also wo ich eben vorher schon von gehört hatte, dass es eben wahnsinnig schön ist, wenn das Wetter passt. Und dadurch, dass wir so gutes Wetter hatten, stand bei mir auch fest, ich mache das auf jeden Fall. Ich bin dann relativ spät von Mount Washington aufgebrochen, weil wir eben ja dank Sweet Cheeks Langsamkeit relativ spät auch erst oben waren. Aber es war auch tatsächlich nicht schlimm insofern, als dass ich dann die Traverse mehr oder weniger für mich alleine hatte. Also es waren noch ein paar andere Hiker, die ich da getroffen habe, andere Thru-Hiker. Aber ja, relativ schnell hat sich auch so angefühlt, als wäre ich da oben alleine. Und dazu kam dann auch, dass natürlich dann in dem goldenen Licht der Dämmerung das Ganze auch noch unglaublich magisch aussah. Also es war auch ein unglaublich schöner Abschnitt. Also definitiv der zweitschönste Abschnitt auf dem Trail nach Franconia Ridge und auf jeden Fall wert, das zu laufen. Ich habe dann, als es dann irgendwann auch dunkel geworden ist und ich mir schon langsam dachte, okay, jetzt noch einen Schlafplatz finden, das wird schon relativ gruselig und vor allem wusste ich auch nicht wo. Also es gab noch eine einzige Hütte auf diesem Weg, die Madison Spring hat. Und das Problem war halt, dass man um die Hütten jetzt auch nicht einfach campen durfte, weil die das natürlich nicht wollten. Die wollten natürlich, dass wir das Geld ausgeben dafür. Aber ich hatte halt vorher davon gelesen, dass es irgendwie, ja, vielleicht irgendwelche Stealth-Sites gibt, dass ich mir da irgendwie mein Zelt irgendwo hinbauen kann und einfach in die Bäume oder so. Hab da dann so halb schon drüber nachgedacht und hab dann plötzlich eine andere Hikerin vor mir gehabt, also die stehen geblieben ist, die ich so von Weitem schon ein bisschen gesehen habe und die immer langsamer geworden war. Und die hat dann plötzlich so, meinte dann so, guck mal da, hat so in die Bäume gezeigt. Und ich habe da tatsächlich genau in diesem Moment meinen ersten Bären auf dem Appalachian Trail gesehen. Also ich habe wirklich bis zu diesem Start gebraucht, um einen Bären zu sehen. Und das war wirklich wahnsinnig krass, weil es war noch so halb das Dämmerlicht, aber schon zu dem Zeitpunkt, wo es alles blau war, also blaue Stunde, man hat den Bären so zwischen den Bäumen gesehen. Es waren so ganz kleine Bäume, weil wir ja noch kurz über der Baumgrenze waren, oder gerade an der Baumgrenze. Und der hat wirklich so auf allen Vieren gestanden und komplett zu uns gewandt, uns direkt ins Gesicht geguckt. Und ich kannte das vorher von Geschichten von Leuten, die Bären gesehen haben, also auch teilweise ja, 3-4 Bären gesehen, aber immer nur das Hinterteil, wie sich das so wegbewegt, wie die halt gerade flüchten. Und dass wir da beide zusammen diesen Bären gesehen haben, von vorne, das war wirklich einfach richtig magisch. Und ich kann es gar nicht genau beschreiben. Wir haben Augenkontakt gehabt mit dem Tier und ich glaube, dann habe ich einmal weggeguckt und zack, war er dann auch weg. Und das war dann natürlich ein Moment, wir haben uns beide so angeguckt, wir waren so, wolltest du hier irgendwo in der Nähe, wo wolltest du denn noch hin? Und sie so, ja, keine Ahnung, irgendwo hier eigentlich Stealth. Und ich da so, ja, ich auch, sollen wir vielleicht doch fragen, ob die in dieser Hütte noch ein Bett haben? Und sie dann so, ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Also weil wir hatten beide in dem Moment echt ein bisschen Schiss mit diesen Bären, weil, das dann einfach zu wissen, also natürlich war das schon vorher immer so, dass da überall Bären waren, wo wir uns aufgehalten haben, aber dadurch, dass man die nie gesehen hat, war das irgendwie nicht real und jetzt, da man ihn gesehen hatte, war es wirklich dann, ja, sehr real plötzlich. Wir sind dann in die Hütte rein und ja, da das auch die letzte Hütte war, die man zu dem Zeitpunkt auf dem Weg hatte, beziehungsweise Sweetsix und ich hatten schon vorher geschaut, dass wir nach der Madison Spring Hut, also am Pinkham Notch, ab da 20 Meilen überspringen wollten und direkt nach Gorham rein wollten. Dementsprechend war das die letzte Hütte, die ich da erleben sollte auf dem gesamten Trail. Und das hat es in meinem Kopf auch noch ein bisschen so gerechtfertigt, dass ich gesagt habe, komm, jetzt schläfst du einmal in dieser Hütte, bist sicher vor diesen Bären, hast einmal diese Erfahrung gemacht. Und das Gute ist ja immerhin, dass man mit diesen $150 auch noch ein bisschen Essen bekommen hat. Und wir haben wirklich einen ganzen Haufen bekommen, weil wir schon nachdem das Abendessen serviert worden war, da angekommen sind. Und die haben uns dann praktisch die ganzen Reste zur Verfügung gestellt. Was für uns als Tourhiker natürlich auch kein Problem war. Also es war auf jeden Fall cool, dann da, ja, dank des Bären eigentlich, dann doch diese Erfahrung zu machen, in dieser Hütte zu sein. Obwohl ich echt wirklich vorher das nie gemacht hätte. Also ohne diesen Bären hätte ich gesagt, aus Prinzip bezahle ich das nicht, weil ich es gewohnt bin, in den Alpen für sowas, ja, weniger als 20 € zu bezahlen. Aber dieser Bär hat mich dann quasi in diese Hütte reingetrieben, fast schon. Und ich hatte auch echt eine ganz gute Nacht. Also es war, ja, war auf jeden Fall sehr gut. Man hatte noch mal, ja, man hatte noch mal Essen, man hatte noch mal, ja, ein gutes Bett und einen guten Schlaf auf jeden Fall. Am nächsten Tag bin ich dann nach dem Frühstück von der Madison Spring Hut abgestiegen, habe dann da witzigerweise noch Johnny Walker getroffen, ich glaube zum letzten Mal tatsächlich. Johnny Walker war ja dieser alte Schotte, dem wir immer mal wieder begegnet waren, habe dann da noch mal geschafft, mit ihm ein Bild zu machen, was echt schön war. Und bin dann von da aus abgestiegen, direkt nach Gorham, um Sweet Cheeks da wieder zu treffen. Und wir hatten ja schon vorher entschieden, dass wir nach den Presidentials auf jeden Fall 20 Meilen überspringen wollten, bedingt durch unseren Zeitdruck, den wir hatten. Und ja, dieser Abstieg war relativ anstrengend für eine ganze Zeit, weil es relativ steil war, aber auch, ja, dadurch, dass ich wusste, okay, ich schlafe nachher in einem Hotel. Und ich glaube, das hatte sogar eine Ein Whirlpool war tatsächlich ziemlich geil, dieser Gedanke. Der hat mich dann auch darunter getragen. Das Problem war, an diesem Parkplatz, wo ich da rausgekommen bin, war eine relativ stark befahrene Straße und es war sehr schwer, einen Hitch zu bekommen. Das war tatsächlich die eine schlechte Hitch-Erfahrung, die ich hatte, weil nicht nur, dass ich irgendwie eine Stunde lang gewartet habe auf diesen Hitch, sondern der Typ, der dann tatsächlich angehalten hat, war auch relativ gruselig. Also im ersten Moment gar nicht. Im ersten Moment so habe ich ihm halt gesagt, ja, nach Gorham rein. Das waren halt, keine Ahnung, für ihn mit dem Auto 15 Minuten. Für mich zu Fuß hätte das echt lange gedauert. Zumal es da auch keine direkte Straße gab. Also da hätte ich wirklich am Highway quasi entlanglaufen müssen. Und nachdem er dann gesagt hat, ja, okay, alles klar, hat er mir seine Hand gegeben und ich saß zu dem Zeitpunkt schon drin. Er meinte so, ja, ich bin Keith, oder ich glaube, das war der Name. Hat so richtig komisch lange, so die 2-3 Sekunden, die es komisch gemacht haben, länger meine Hand festgehalten. Und ich dachte schon so, okay, nicht so geil. Aber zu dem Zeitpunkt saß ich schon drin und ich hatte ja schon eine Stunde gewartet. Dachte mir so, komm, die 15 Minuten fährst jetzt halt mit dem Typen. Und also es war wirklich eine ganz komische Stimmung. Hab dann so versucht, da so drüber zu reden und mich mit ihm zu unterhalten. Normal, aber so, es war echt ein krasser Moment, weil ich dachte, das war wirklich der eine Moment, wo ich mir mal so gedacht habe, ja, wenn der jetzt irgendwo hinfährt, irgendwo anders hin oder mich nicht rauslässt, dann bin ich richtig am Arsch. Also keine Ahnung. Das war wahnsinnig, wahnsinnig gruselig. Und ich war wirklich sehr froh, als ich dann da wieder raus war. Aber diese ganze Erfahrung, also das gepaart mit irgendwie generell kompletter mentaler Erschöpfung, hat mich richtig in so ein Loch reingeschmissen. Also ich bin da angekommen bei Sweet Cheeks und war wirklich so, ging gar nicht, keine Ahnung, habe ihm davon erzählt. Und irgendwie war ich in so einer mentalen, ich weiß auch nicht, ich war in so einer Spirale gefangen. Also es hat sich angefühlt, als wenn so 1000 schlechte Gedanken und einfach die ganze Anstrengung, die Erschöpfung der letzten Tage so auf mich einprasselt, wie so ein Vogelschwarm, der alles so gleichzeitig an mir rumpickt, also diese negativen Gedanken und keine Ahnung, also es war komplett wahnsinnig, also so ging es mir echt noch nie, also führe ich wirklich darauf zurück, auf diese mentale Erschöpfung, weil also auch seit ich zurück vom Trail wieder bin, ging es mir nicht so, beziehungsweise nachdem ich da, werde ich nächste Folge berichten, wie ich mich da aus diesem mentalen Tief wieder hochgekämpft habe langsam. Aber das war wirklich eine krasse Erfahrung, also die ich so auch nicht nochmal machen möchte. Das war wirklich ein Tiefpunkt, also da hat ein bisschen geholfen, als wir dann da irgendwie in diese Hot Tub gegangen sind und ein bisschen versucht haben, so abzulenken und ja, aber es war echt richtig, richtig krass. Der nächste Tag war dann Tag 159, der ja eigentlich letzte Tag, den wir komplett in New Hampshire verbracht haben. Wir sind an dem Tag insgesamt gerade so 8 Meilen gelaufen, sind über die 1900-Meilen-Marke gekommen, was natürlich auch nochmal ein sehr cooler Meilenstein war und auch so ein bisschen Push gegeben hat. Aber Fakt war auf jeden Fall, am Ende von New Hampshire war bei mir emotional, mental nicht mehr viel übrig. Trotz der Tatsache, dass ich auf jeden Fall meinen schönsten Abschnitt des Trails auch hatte, dass ich mein Lieblingshostel eigentlich auch in New Hampshire gefunden habe. Es war einfach so wahnsinnig anstrengend, diese Zeit in den Whites und auch die Dauer, die man zu dem Zeitpunkt ja schon auf dem Trail verbracht hat. Also ne, 159 Tage unterwegs. Also das hinterlässt einfach Spuren und das war zu dem Zeitpunkt halt auch absehbar, also dass langsam das Ende kommt, aber gleichzeitig war es auch noch nicht nah genug. Also es war wirklich ein ganz, ganz spannender Spagat, in dem wir uns da befunden haben. Mit dieser Beobachtung entlasse ich euch aus dieser Folge, die ja wirklich sehr lang war. Ich hoffe, nicht zu lange für euch und auch nicht zu deprimierend zwischendurch. Es gab ja irgendwie einige Höhen und Tiefen in New Hampshire und in dieser Folge, aber so war eben auch die Realität auf dem Trail. Ich wünsche euch einen wahnsinnig guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn ihr die Folge nach Silvester hört, dann hoffe ich, ihr seid gut reingekommen und genießt schon die ersten Tage im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu viel vorgenommen und nicht zu wenig und ihr freut euch genauso auf das neue Jahr wie ich. Ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht mit dem Podcast im neuen Jahr. Also es gibt vielleicht noch 2, 3 Folgen vom Appalachian Trail und dann geht es ja daran, wieder neue Wege zu beschreiten, neue Reisen zu erzählen, neue Wanderungen zu machen. Und ich würde mich da sehr freuen, wenn ihr mir da ein Feedback auch geben würdet bezüglich des Podcastes. Ich werde auf Spotify ein Q&A öffnen dazu, da könnt ihr mehr schreiben. Ansonsten auch gerne auf Instagram @sam_theway. Und wie gesagt, kommt gut rein. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, wenn ihr es später hört. Und ich hoffe, wir sehen uns bzw. hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann.